Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Mahlzeit am Dienstag. Unser Thema heute, der Patient Europa. Vor allem im Wettbewerb mit Asien droht Europa unter die Räder zu geraten.
Es ist nicht die EU, die nicht imstande ist, sondern es ist die Zerstrittenheit der Mitglieder der EU, die Lösungsvorschläge auf EU-Ebene torpediert, behindert oder unmöglich erscheinen lassen.
Der Kampf gegen Corona zeigt den Unterschied. China hat nur ganz wenige Neuinfektionen. Es gibt wieder Wirtschaftswachstum.
Was natürlich am meisten funktioniert hat, muss man ehrlich sagen, es wurden sehr früh Apps, also am Mobiltelefon eingeführt. Man musste über einen Health Code verfügen, der grün war, um überhaupt Supermärkte betreten zu können.
Genau davon sind wir in Europa weit entfernt. Dafür gibt es Reisewarnungen anstatt eines gemeinsamen Vorgehens.
Ich hätte mir gewünscht, dass schon frühzeitig ein gemeinsames, koordiniertes europäisches Vorgehen geschaffen wird. Nämlich, dass alle diese Frage, ab wann gibt es Reisebeschränkungen, ab wann gibt es Einreisetests, dass diese einheitlich standardisiert in Europa gelten und nicht dieser Fleckerlteppich vorhanden ist.
Europa muss schneller werden und wir müssen größer denken.
Wir brauchen ein gemeinsames Europa, wir brauchen eine Antwort. Wie werden wir durch intelligente Freihandelsabkommen beispielsweise Türkei und Russland zu uns dazu nehmen? Ich rede nicht über Vollmitgliedschaft, aber ich rede über einen großen Wirtschaftsraum.
Der Patient Europa beschäftigt uns heute. Mein Gast ist der Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer, Christoph Leitl. Sein neuestes Buch trägt nämlich den Titel China am Ziel, Europa am Ende.
Diskutieren Sie mit
055 72 38 30
oder radio.vorarlberg@orf.at.
Neues bei Neustädter heute mit Irina Barsch am Telefon, Christoph Volzer Abwicklung und Mike Geilberger Produktion. Die Chinesen sagen, wir entscheiden nicht immer alles richtig, aber wir entscheiden rasch und darauf kommt es heute an. Bis ihr Europäer ausdiskutiert habt, wohin ihr wollt, sind wir schon längst dort. Diese Zeilen stammen aus dem Buch China am Ziel, Rufezeichen, Europa am Ende, Fragezeichen. Und geschrieben hat das mein heutiger Gast, geschrieben hat das Buch Christoph Leitl, der jetzige Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer. Grüß Gott, Herr Leitl.
Ja, grüß Gott, Herr Neustädter.
Christoph Leitl war natürlich auch viele Jahre der Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer und kennt sich deshalb bei solchen Dingen aus. Sind wir am Ende, Herr Leitl, in Europa?
Nein, aber die Alarmsignale tönen laut. Und wenn wir sie überhören, dann könnten wir zum Ende kommen. Nicht mehr wir, aber die nächste Generation, an die wir denken müssen und für die wir Verantwortung tragen. China ist eine Herausforderung und der müssen wir uns stellen.
China, ich schätze, der ganze asiatische Raum ist eine Herausforderung.
Der ganze asiatische Raum, da gehört Indien dazu, da gehört auch der Südostasien dazu. Die haben eine ungeheure Dynamik, die sind hungrig, die wollen Erfolg, die wollen eine Scheibe vom Kuchen abschneiden. Und wir sind selbstzufrieden, sitzen da, sagen, es geht uns ja gut, irgendwie werden wir schon durchkommen. Aber so wird es nicht gehen.
Sie haben vorhin gesagt, dieses Buch ist kein Buch über China, es ist ein Buch über Europa. Ist es ein Weckruf, ist es ein Alarmbuch?
Es ist ein Weckruf. Alarm, ja, Alarm. Könnte man auch sagen, wenn wir so weiter tun, wird es alarmierend. Wir machen ein schlechtes Bild. Wir sind gelähmt in unserer Handlungsfähigkeit. Wir sind gelähmt mit sehr viel Bürokratie und Entscheidungsunfähigkeit und Entscheidungsunwilligkeit. Und das zeige ich in dem Buch auf. Die Chinesen sagen, wir entscheiden rasch. In der heutigen Zeit musst du rasch entscheiden. Und Europa muss auch rasch entscheiden. Und Europa muss wieder unabhängig sein, denn die Abhängigkeit von Amerika ist untragbar auf die Dauer.
Okay, gut. Sie sind heute zu Gast in Vorarlberg, haben einen Termin am 19. in der Stadtbibliothek in Dornbirn. Seit vielen Wochen ausverkauft. Man muss dazu sagen, dieser Besuch wäre schon Anfang April geplant gewesen. Dann kam Corona und alles wurde anders. Also leider schon der Vortrag mit Christoph Leitl in der Stadtbibliothek ausverkauft heute. Freuen Sie sich auf die Stadtbibliothek. Wunderbares Gebäude.
Ich freue mich drauf.
Nickelnagelneu. Auch ein Beispiel dafür, wie es gehen kann, wenn viele das Richtige zusammentun, finde ich. So, ich habe gesagt, wegen Corona wurde das verschoben, diese Veranstaltung. Corona ist für mich auch ein Anknüpfungspunkt für diesen Unterschied zwischen Asien und Europa. Der Umgang mit der Corona-Krise. Und ich habe heute Morgen interviewt die Christina Schösser. Das ist die Wirtschaftsdelegierte für Österreich in Shanghai. Und habe sie zunächst einmal gefragt, wie ist denn die aktuelle Lage in Sachen Corona in China?
Es gab gestern 19 neue Covid-19-Fälle in ganz China, 3 in Shanghai. Dabei handelt es sich aber immer um Personen, die aus dem Ausland einreisen. Das heißt, lokale Übertragungsfälle gibt es derzeit eigentlich keine. Der letzte, das werden Sie sicher auch und die Zuhörer in den Medien entnommen haben, war in Qingdao. Und da wurde dann innerhalb von ein paar Tagen von einer 9-Millionen-Stadt zuerst ein Drittel der Bevölkerung auf Covid-19 getestet. Und ich glaube, in 3-4 Tagen wurde dann die ganze Bevölkerung durchgetestet.
19 Infektionen in China in 24 Stunden und 9 Millionen Testungen binnen ein paar Tagen. Ich weiß schon, Christoph Leitl, das ist nicht möglich bei uns. Wir haben andere Verhältnisse. Aber würde uns, wenn wir jetzt einmal, wir gehen dann noch aufs große Ganze, wenn wir jetzt einmal bei Corona bleiben, etwas mehr China gut tun?
Die Chinesen haben natürlich einen anderen Zugang. Sie denken kollektivistisch. Das ist für sie in ihren Genen drinnen. Wir Europäer sind Individualisten. Daher ist in einer solchen Situation China viel handlungsfähiger als Europa. Wir diskutieren lang, was sollen wir machen, wie sollen wir es machen. Wir erleben das jeden Tag mit und finden eigentlich nicht zu einer guten Lösung. Die Chinesen haben das, ich würde sagen, brutal gemacht, aber alle sind ihnen gefolgt. Sie haben in der Zwischenzeit die Gesundheitskrise wirklich unter Kontrolle und sie sind wirtschaftlich schon wieder auf einem Wachstumspfad, währenddessen wir in Europa diskutieren, wie tief wird der Einbruch sein, wie viele Arbeitsplätze gehen verloren, wie viele Firmen machen Pleite und wie wird sich das Wohlstandsgefüge verändern.
Sie sind brutal vorgegangen. Sie sind aber auch, meiner Ansicht nach, das werden wir nachher noch von der Frau Schösser hören, effektiv vorgegangen, wenn es gerade um Wirtschaftshilfe geht, aber dazu dann im nächsten Teil der Sendung. Es geht mir noch um dieses durchaus brutale und natürlich auch autokratische Vorgehen, das die chinesische Führung an den Tag gelegt hat. Aber Christina Schösser in Shanghai sagt, die Führung hat schnell und auch entschlossen gehandelt.
Was natürlich das Größte und was hier, glaube ich, am meisten funktioniert hat, muss man ehrlich sagen, es wurden sehr früh Apps, also am Mobiltelefon eingeführt. Man musste über einen Health Code verfügen, der grün war, um überhaupt Supermärkte betreten zu können. Züge waren sowieso, sind nicht gefahren, auch öffentliche Verkehrsmittel konnte man nicht benutzen. Und das hat dann erst auch die Produktion und die Reisefreiheit oder erst langsam im März überhaupt wieder begonnen. Und natürlich muss man sich vorstellen, man spricht immer von der Produktion in China und von den Lieferketten. Aber muss ja auch im Land, das heißt viele Vorlieferungen, viele Arbeitskräfte müssen ja über Provinzgrenzen reisen und da konnte man gar nichts machen. Und diese strikten Kontrollen von Anfang an, die Vorgaben, die haben eigentlich dazu geführt, dass China es dahin geschafft hat, wo es jetzt ist, würde ich sagen.
Christina Schösser aus Shanghai. Diese App als Beispiel für mich, sind Rohrkrepierer, die App vom Roten Kreuz. Was, Christoph Leitl, was für Schwierigkeiten haben wir, wird uns, ich bin zutiefst ein überzeugter Demokrat, aber ist die Demokratie in solchen Krisenzeiten ein Hemmnis? Müssen wir uns da andere Wege überlegen?
Ja, unsere Demokratie muss effizienter werden. Demokratie heißt nicht, dass jeder tun kann, was er will, sondern heißt auch eine sinnvolle Koordination haben und sich in Krisenfällen einzufügen in diese Koordination. Das tun wir zu wenig. Wir sollten daher diese Dinge, die die Regierung fast schon im beschwörenden Ton sagt, wir sollten es zur Kenntnis nehmen, wir sollten Masken tragen, wir sollten Abstand halten, wir sollten auch Einschränkungen zur Kenntnis nehmen, weil sonst die Sache ins Uferlose steigt, wie andere Länder zeigen. Das heißt, ich bin sehr wohl dafür, hier auch eine gewisse Disziplin einzufordern. Die Chinesen machen das in ihrer Art und Weise. Und wahrscheinlich ist jetzt im Krisenfall das chinesisch-kollektivistische, autokratische System unserem Überlegen.
Mhm. Gestern bei der Pressekonferenz der großen Vier, nicht von Ö3, sondern von der Corona-Krise. Es ist fast schon, es ist nicht lustig, aber natürlich haben die Satiriker viel, viel Stoff. Weil bin ich wieder erinnert gewesen an die ganzen Pressekonferenzen im Frühjahr. Und dort hat man uns schon gesagt, jeder hat kurz gesagt, jeder wird einmal einen Corona-Toten kennen. Hat man es damals übertrieben und jetzt tut man sich schwer, es den Leuten wieder begreiflich zu machen? Und nur, ja, damals hat Trudeau auch gelogen, der Kurz. Was soll ich denn jetzt da tun? Verstehen Sie die Leute?
Ich verstehe die Leute. Ich muss aber auch diejenigen, die damals diese Äußerungen gemacht haben, auch in Schutz nehmen. Damals hat niemand gewusst, was kommt auf uns zu. Das war ein unbekanntes und daher auch unerklärliches Phänomen. Und der Unterschied ist jetzt, wir kennen das Phänomen und wir wissen, wie wir damit umgehen müssen. Nicht nur warten auf irgendeine Impfung, die irgendwann sicher kommen wird, sondern was müssen wir heute tun, damit wir das Ganze so im Griff haben, dass unser Gesundheitssystem, und das ist für mich das einzige Kriterium, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird, wenn heute schon die Tschechen nach Österreich bitten, ob nicht Intensivbetten zur Verfügung hat, dann zeigt das, dass in einigen Ländern Europas wir wirklich an der Decke angekommen sind. Und das ist für mich das eigentliche Alarmsignal.
Ihre Meinung zählt.
Rufen Sie uns an 055 72 38 30.
Oder schreiben Sie uns ein Mail radio.vorarlberg@orf.at.
Christoph Leitl ist heute bei uns hier zu Gast in Bern Neustädter. Lange Jahre war er Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer, ist jetzt schon seit 3 Jahren Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer. Habe ich gesagt, er war Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer? Also, er war es, Österreich und jetzt Europäische Wirtschaftskammer. Sein Vortrag heute in Dornbirn um 19 Uhr ist leider schon seit vielen Wochen ausverkauft. Haben wir den Herrn Juhn schon? Grüß Gott, Herr Juhn.
Und zwar folgendes hätte ich gerne den Herrn Leitl fragen, ja, hätte er auch so gerne so eine kommunistische Diktatur, wo man die Leute in Gulag schickt, wo man die Leute plagert, wo man die Leute komplett überwacht. Ja, die sind ja kurz davor, den Leuten einen Chip ins Knack implantieren. Also ich wette es nicht. Und das Coronavirus geht ja von China aus, das ist ein Faktum inzwischen, oder? Ob jetzt das von Fledermäusen oder sonstiger Viecher überdreht worden ist, das bleibt jetzt einmal dahingestellt. Die Chinesen wissen ja ganz genau, wie sie mit dem Virus richtig zum Umgang haben. Die Frage ist aber, ob die Methodik, ob das Mittel den Zweck heiligt. Und da habe ich starke Zweifel. Und wir müssen aufpassen, wir Europäer, dass wir nicht da die Methoden Chinas übernehmen. Weil dann können wir wirklich, also von einer Demokratie will ich eh schon nochmal reden, es ist höchstens eine Diktokratie oder eine Demokratie, was wir schon längst haben, nur, dass man einen Eingriff im privatesten Bereich und die Leute sekieren tut, für nichts und wieder nichts, weil man dort konsequent nur Infektionszahlen veröffentlichen und verschweigt denn die tatsächlich Erkrankten.
Danke, Herr Juhn, für Ihre Analyse. Herr Leitl, Ihre Antwort an den Herrn Juhn.
Ja, Herr Juhn, bitte. In einem sind wir vollkommen klar. Wir wollen kein System wie in China. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, die europäischen Grundwerte, Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, die sind für uns wichtig und notwendig. Gerade weil wir sie verteidigen wollen, müssen wir aber auch in der Krise zeigen, dass wir diesem System, das China hat, nicht unterlegen sind. Und daher fordere ich Disziplin auch in einer Demokratie ein. Wenn die Regierung das vorgibt, sollte man nicht lang darüber diskutieren, ist das jetzt gescheit oder nicht, sondern wir müssen uns dran halten, das gehört zu den Spielregeln, die wir als mündige Staatsbürger zu beachten haben. Und Effizienz, effiziente Demokratie ist mein Modell für die Zukunft, nicht die Diktatur oder Autokratie so vieler anderer Länder, nicht eine Demokratie, die schwach ist, weil sie gefesselt ist und nichts weiterbringt, keine Entscheidungen bringt, sondern eine Form einer effizienten Demokratie, die Entscheidungen ermöglicht, die Handlungsfähigkeit ermöglicht und die Probleme löst.
Aber Grundsatz jeglicher Demokratie, Herr Leitl, ist doch ein mündiger Staatsbürger.
Ja,
und Sie haben jetzt gerade gesagt, deshalb bin ich hellhörig geworden, wir sollen nicht herumdiskutieren, ob das, was die Regierung jetzt uns vorschreibt, sinnvoll ist oder nicht. Genau diese Schockstarre hatten wir ja im Frühjahr. Und rausgekommen sind verfassungsrechtlich nicht haltbare Regelungen, aufgrund dessen Leute bestraft wurden. Das kann es doch auch nicht sein, oder?
Wenn die Feuerwehr zu einem Brand ausrückt, diskutieren Sie dann während des Einsatzes über die Betriebsordnung der Feuerwehr oder schauen Sie, dass der Brand gelöscht wird? Ich glaube, wir sollten uns schon dazu entscheiden, das Problem jetzt zu lösen, weil wir dann wieder als freie und mündige Bürger in vielen, vielen anderen Dingen, die dann anstehen, ich denke an Wiederaufschwung, an die Belebung der Wirtschaft, an die Schaffung von Arbeitsplätzen, an die Schaffung von neuen Unternehmungen, wenn nicht nur sagen, wie viel fallen weg, sondern wie viel werden neu gegründet. Da brauchen wir wieder mündige, aktive, mutige Bürger.
Okay. Noch einmal nach China. Noch einmal zur Christina Schösser, der Wirtschaftsdelegierten in Shanghai. Denn das eine sind autokratische Maßnahmen. Jeder muss den Chip haben, sonst durfte er gar nicht einkaufen gehen und so weiter. Das andere sind, laut Christina Schösser, Wirtschaftsdelegierte, also eine Mitarbeiterin der Wirtschaftskammer, ist sie, sagt die effektiven Maßnahmen auch, was das Ankurbeln der Wirtschaft anbelangt.
China hat heuer das erste Mal im ersten Quartal 2020 seit 40 Jahren ein negatives Wirtschaftswachstum erlebt. Das kannte man hier nicht mehr mit knapp -7%. Und China hat auch viel Geld in die Hand genommen, auch Maßnahmenpakete geschnürt, um einerseits die angeschlagene Wirtschaft wieder anzukurbeln, die wirtschaftliche Stabilität herzustellen und auch die gestiegene Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Also da gab es dann mal das erste Paket, fast 3,6% der Wirtschaftsleistung des BIPs. Damit sollen Unternehmen steuerlich entlastet werden. Kreditvergabe wurde vereinfacht, vor allem für KMUs, die eben im Dienstleistungssektor, aber auch die Medizinprodukte herstellen. Es geht sogar so weit, dass den Provinzen freigestellt wird oder angeboten wird, dass man KMUs von Sozialabgaben bis Ende des Jahres freistellt.
Sagt Christina Schösser, ich habe extra nachgefragt. Das sind keine Stundungen der Soziallasten oder Sozialleisten, sondern das wird einfach erlassen. Und wenn ich dann erinnert bin, Christoph Leitl, Sie wissen das besser als ich, wie groß das Dickicht ist oder war und nach wie vor ist an Hilfen und dass man stundet und irgendwann muss dann der Kleinunternehmer das zurückzahlen und dann kommt die große finanzielle Ohrfeige. Sind wir da auf dem Holzweg? Wenn wir jetzt das vergleichen mit wie die Chinesen reagiert haben, was sagen Sie dazu?
Ich empfehle in Europa immer zweierlei Dinge. Erstens, wer rasch hilft, hilft doppelt. Ja. Das haben unsere Schweizer Nachbarn gezeigt. Die haben einmal ein Akonto gegeben und abgerechnet wird nachher. Da soll sich dann die Bürokratie spielen. Das ist ein gutes Vorbild für Europa. Und das Zweite, das, was jetzt sozusagen gestundet wird, darf dann nachher nicht eingefordert werden. Das sagt auch die österreichische Wirtschaftskammer. Einen langfristigen Abzahlungskredit daraus machen, wenn schon ein Erlass nicht möglich ist. Ich würde auch den Erlass überlegen. Denn wir müssen jetzt eines. Wir müssen schauen, dass nicht der Folgeschaden dann so groß wird, dass er uns so beeinflusst und uns vor so große Probleme steht, die uns dann möglicherweise überfordern. Jetzt, wer rasch hilft, hilft doppelt und an das sollten wir uns halten.
Ich ergänze das, wenn die Hilfe ankommt, ist sowieso gut.
Das ist es. Und sie muss ankommen.
Das
und
ist ja die Frage.
Sie muss ankommen. Das hat am Anfang vielleicht nicht ganz so geklappt. Mhm. Nicht nur in Österreich, auch in Europa. Jetzt ist es soweit, dass die Leute, die betroffen sind, die Hilfe spüren und dass wir damit umgehen können.
Sie haben mir am Telefon gesagt, als wir letzte Woche telefoniert haben, es ist nicht die Union schuld, die EU schuld, es sind die Staaten schuld an dem, was wir an Handlungsunfähigkeiten teilweise haben. Und jetzt sind wir natürlich bei der EU. Und ich habe aus diesem Grund mit Andreas Schieder ein Interview geführt, Abgeordneter zum Europäischen Parlament für die SPÖ. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn mit dem Krisenmanagement Corona in Sachen EU zufrieden sei. Und da sagt er natürlich nicht.
Ich hätte mir gewünscht, dass schon frühzeitig ein gemeinsames, koordiniertes europäisches Vorgehen geschaffen wird. Nämlich, dass alle diese Frage, ab wann gibt es Reisebeschränkungen, ab wann gibt es Einreisetests, dass diese einheitlich standardisiert in Europa gelten und nicht dieser Fleckerlteppich vorhanden ist. Genauso wie ich mir auch gewünscht hätte, dass die Europäische Union gemeinsam bei der Beschaffung und so weiter vorgeht. Eines hat sich verbessert. Impfstoffe und dergleichen werden jetzt von der EU gemeinsam angekauft. Das mit der Ampel funktioniert in der EU noch immer nicht. Man muss allerdings sagen, daran tragen die Mitgliedstaaten Schuld, weil jeder seinen eigenen Fleckerlteppich lieber hat als eine gemeinsame europäische Lösung.
sagt der SPÖ-Europaabgeordnete Andreas Schieder. Christoph Leitl, wir kommen wieder zu dem Punkt zurück. Ist die Union nur so stark, wie es die Mitgliedstaaten zulassen?
Ja. Und wenn die Mitglieder etwas nicht zulassen und in wichtigen Dingen besteht sogar der Zwang zur Einstimmigkeit, dann kann Europa nicht handeln. Dann haut jeder auf die EU hin. Dabei müsste er eigentlich, wenn er mit einem Zeigefinger auf die EU zeigt, zeigen drei Finger zurück auf die Nationalstaaten, die blockieren. Das ist in der Sicherheitsfrage so, das ist in der Migrationsfrage so, beim Asyl, bei der Verteidigung. Und das ist auch in der Wirtschafts- und Währungspolitik so und auch in der Gesundheitspolitik. Gesundheitspolitik ist an sich national. Die EU hat gesagt, wir sind bereit, euch zu helfen, zu unterstützen. Im Februar dieses Jahres schon. Da haben alle EU-Länder gesagt, lasst das uns, das geht euch nichts an. Wir werden damit fertig, wir haben alles unter Kontrolle. Und wie das dann ausgebrochen ist, die Nationalstaaten überfordert hat, dann hat man gesagt, ihr Bösen in der EU, ihr habt leider nichts gemacht. Man hat das einfach umgedreht. Was sollte man tun? Die Ampel, Herr Schieder hat es gesagt, die ist zwar ein Informationsinstrument, aber eine Abstimmung der Maßnahmen untereinander, was bedeutet das, wenn eine Ampel gelb ist, was ist, wenn sie rot ist, die erfolgt nicht. Da werden willkürlich Reisewarnungen ausgesprochen, auch hier in Vorarlberg, die nicht nachvollziehbar sind, die von den Kriterien her nicht abgestimmt sind und die manchmal den Eindruck von Willkürlichkeit, vielleicht sogar manchmal von Revanchefaul erwecken. Und da, glaube ich, müssen wir viel, viel europäischer werden. Und ich fordere daher eine Koordinationskompetenz. Die Europäer brauchen nicht im Zentralen alles verwalten. Aber in Krisenfällen eine Koordination zu machen, ist ihre Aufgabe.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Unser Thema heute, der Patient Europa.
China und Asien, da kann man auch über die ganze Region reden, haben halt Erfahrungen damit. Reden wir jetzt von SARS, von Vogelgrippe. Und daher gab es da einige Sachen, die die Bevölkerung einfach viel schneller angenommen hat. Genauso wie technologische Lösungen.
Was wir brauchen, ist wieder Politikerinnen und Politiker, die auch bereit sind, am großen Rad zu drehen, gemeinsam. Das heißt, auch über nationale Vorbehalte ein Stück weit drüber zu springen, um einfach gemeinsame große Lösungen zu schaffen.
Wir brauchen überall viel, viel länger. Warum? Weil wir natürlich ein anderes Wirtschaftssystem haben und auf der anderen Seite aber generell einfach die Dinge langsamer angehen und oft in Bürokratie und in Behördensumpf verstecken.
Die Chinesen sagen, in der heutigen Zeit musst du rasch entscheiden. Und Europa muss auch rasch entscheiden. Und Europa muss wieder unabhängig sein, denn die Abhängigkeit von Amerika ist untragbar auf die Dauer.
Die Chinesen wissen ganz genau, wie sie mit dem Virus richtig zum Umgang haben. Die Frage ist aber, ob das Mittel den Zweck heiligt.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Mein Gast ist Christoph Leitl. Lange Jahre war er Präsident der österreichischen Wirtschaftskammer und ist jetzt Präsident der europäischen Wirtschaftskammer. Christoph Leitl hat ein Buch geschrieben, China am Ziel, Europa am Ende, Fragezeichen. Und jetzt werden viele Leute sagen, ja klar, der Leitl hat ein Buch geschrieben, darf er im Radio reden. Kein Cent von diesem Verkauf geht in Ihre Tasche, Christoph Leitl.
So ist es. Mhm. Alles wird einer europäischen Jugendbegegnungsstiftung zugewendet.
Okay, gut, finde ich gut. Muss auch erwähnt werden, damit man das auch weiß. So, der Nächste, der bei uns zu Wort kommt, ist Martin Ohneberg. Er ist Präsident der Industriellen Vereinigung und hat selber einen Betrieb. Und er hat Ihr Buch auch gelesen übrigens. Hat gesagt, sei wirklich spannend. Und er sagt, zu diesem Buch und über dieses Buch hinausgehend, die Lage ist wirklich ernst.
Die Lage ist nicht nur ernst aufgrund der Situation jetzt der Covid-Geschichte, sondern ich glaube, was man immer wiederum ein bisschen übersieht, ist, wir haben verschiedene Einflüsse im Moment auf die Wirtschaft. Wir haben einen Bereich kommend aus der Klimaneutralität, gerade beispielsweise im Automotive, wo man Technologieänderungen de facto verlangt von der Industrie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Gesundheits- und die Wirtschaftskrise. Auf der anderen Seite haben wir Einflüsse in Europa, die dazu führen, am Ende unsere Wettbewerbsfähigkeit als Industrie aufs Spiel zu setzen. Und insofern ist es ein Alarmruf jetzt, weil es ja gerade in der Covid-Phase ist. Aber wir müssen generell aufpassen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Asien und den anderen Kontinenten nicht verlieren.
Sie werden sagen, Martin Onneberg hat recht, Christoph Leitl, von dem gehe ich aus.
Ja, absolut hat er recht.
Gut. Wir sind jetzt schon um 13.40 Uhr, die zweite Hälfte dieser Sendung ist schon lange dran. Wir müssen also zur zweiten Hälfte Ihres Buches kommen, nämlich in dem es geht es ja, wie es gehen kann. Und das sind viele Dinge, die Sie aufzählen, Unabhängigkeit erlangen, Zusammenhalt wiederfinden, Talente fördern, die Jungen ranlassen und so weiter und so fort. Was ist die zentrale Botschaft, Christoph Leitl? Wo muss sich Europa selber an der Nase nehmen und sagen, so geht's nicht weiter?
Herr Neustädter, Sie haben zuerst gesagt, Sie wollen bei dem Beispiel einer Sportsmannschaft bleiben. Oh,
Entschuldigung, Gott sei Dank haben Sie besser im Auge, was ich gesagt habe als ich.
Nein, weil es das am besten bildlich zum Ausdruck bringt. Altach, tolle Fußballmannschaft, kämpft mit bescheidenen Mitteln, Wacker in der österreichischen ersten Liga.
Wacker ist ein schwieriges Wort wegen Wacker Innsbruck.
Ach,
tapfer.
In Ordnung. Einverstanden. Würde diese Mannschaft jetzt intern streiten, würde sie wahrscheinlich verlieren.
Ja.
Wenn sie zusammenhält, hat sie die Chance zu gewinnen. Und genau das ist das Bild, das Europa jetzt ist. Die Europäische Union ist jetzt sozusagen der ganze Sportclub Alltag. Aber die einzelnen Trainer, Spieler, Funktionäre, wenn die nicht an einem Strang ziehen, dann wird das Ganze nichts. Und genau das zeige ich in diesem Buch auf, als Weckruf, wie Sie am Anfang gesagt haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, all das, was gesagt worden ist, Unabhängigkeit zu bewahren. Europa muss mit allen Teilen der Welt, Lateinamerika, Mercosur, Nordamerika, Asien, Afrika, bitte nicht zu vergessen, gute wirtschaftliche, menschliche, partnerschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe haben. Europa ist heute der friedlichste Kontinent. Vor 100 Jahren war das noch anders. Mein Großvater war im Ersten Weltkrieg, mein Vater im Zweiten Weltkrieg. Was Sie berichtet haben, war schauerlich. Ich muss eigentlich dankbar sein, dass ich in diese Zeit hineingeboren worden bin. Aber das ergibt auch die Verpflichtung, diesen Frieden, und Frieden kommt nur von Dialog und von Vertretung auch der Werte, von denen wir überzeugt sind, nämlich Menschlichkeit, Toleranz, Solidarität, auch ein neues Leben, nämlich ein qualitativ neues Leben, das gefällt mir sehr gut. Mhm. Ein bisschen Entschleunigung, nicht immer mehr, immer höher, immer schneller, sondern ein bisschen wieder zurück zum nachhaltigen, zum kreislauforientierten Denken, zum ökologischen Denken. Das kann Europa machen, aber es kann es nur machen, wenn es stark ist. Ein Schwacher bewirkt nie etwas auf der Welt. Nur Starke können vorangehen.
Es wird Ihnen die Frau Wilburger, die bei uns angerufen hat, aus der Seele sprechen.
Also ich möchte sagen, dass ich denke, Europa soll ganz an eigener Werk gehen. Und zwar nicht nacheifern der Chinesen oder der Amerikaner, sondern einfach ein nachhaltiger Wertschlager in der Landwirtschaft, im Konsum, weil alle anderen leiten ihre Leute zu noch mehr Konsum. Und das ist der falsche Weg, finde ich. Ich denke, wir sollen einfach qualitative Produkte herstellen und einfach eine neue Lebensqualität installieren. Ich glaube, zudem hat es diese Krise jetzt aufgerufen. Und wer, wenn nicht Europa, kann da Pionier sein, weil wir schon ganz viele Vorbilder haben und ganz viele Menschen, die da schon tätig sind.
Das ist eine schöne Vorstellung. Die Frage ist, wie man dazu kommt, oder? Nur durch Stärke?
Die Frau Wilburger spricht mir aus der Seele. Mhm. Und sie hat, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt getroffen. Wie kommt man dazu? Das, was sie gesagt hat, entspricht ja eigentlich unseren Werten. Verantwortungsgefühl, Solidarität, Miteinander, Nachhaltigkeit. Wir müssen weg von der Wegwerfgesellschaft. Wir müssen hin, dass wir wieder Dinge wieder reparieren und dass nicht ein Schräuferl ersetzen mehr kostet als wie eine neue Maschine, die man sich anschafft. Dass man nicht Anzüge, die man 2 Jahre getragen hat und die vielleicht nicht mehr ganz dem letzten Schrei entsprechen, entsorgt, nur damit man beim letzten Schrei mit dabei ist. Wir müssen da schon einiges sich selbst, jeder für sich selbst, drum sind wir eine individualistische Gesellschaft, aber ich für mich mach's so, ich bin Hobbygärtner, ich weiß, im Frühjahr musst du säen, im Sommer musst du beim Wachsen dabei sein, im Herbst beim Ernten, im Winter wieder beim Vorbereiten. Dieser Kreislauf der Natur inspiriert mich eigentlich sehr für einen Kreislauf der Wirtschaft, wo jede Ressource, die der Erde entnommen wird, auch nach der Nutzung wieder in die Erde zurückgeführt wird. Wenn wir das schaffen und Europa könnte hier Pionier sein, könnte Vorreiter sein, könnte so tolle Dinge initiieren, die weltweit etwas bewirken, das ist viel gescheiter als zu sagen, es muss alles nach unserer Pfeife tanzen, wie das andere Kontinente machen.
Wenn wir schon bei den positiven Visionen sind, noch ein paar Gedanken vom Andreas Schieder, EU-Abgeordneter der SPÖ. Er sagt, aufwachen bitte.
Es stimmt, dass wir zu langsam sind in Europa und vermutlich auch zu langsam geworden sind, zu schwerfällig, zu viel Widersprüche. Aber gleichzeitig hätten wir als Europa ganz große Chancen, weil wir sind trotzdem noch immer jener Wirtschaftsraum, der am innovativsten ist, jener Wirtschaftsraum, der gerade auch aus den sozialen Sicherheit heraus eine große Wirtschaftskraft schafft, der auch innovativ, sozial gerecht und Vorreiter ist. Denken wir nur an die ganzen Klimaschutzthemen. Und da könnte allerdings, und da gebe ich Christoph Leitl auch vollkommen recht, da könnten wir durchaus einen Zahn zulegen.
Sagt Andreas Schieder für die SPÖ, wie gesagt, im Europaparlament. Und er sagt, das muss schon einen gesamteuropäischen Weckruf endlich einmal geben.
Gerade als Weckruf jener, die blockieren oder die manchmal auch Europa die Schuld an allen gibt und in Wahrheit damit kleinpolitisches Geld wechseln der Innenpolitik. Und ich glaube, was wir brauchen, ist wieder Politikerinnen und Politiker, die auch bereit sind, am großen Rad zu drehen, gemeinsam. Das heißt, auch über nationale Vorbehalte ein Stück weit drüber zu springen, um einfach gemeinsame große Lösungen zu schaffen. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel macht das manchmal. Viele andere hauen allerdings immer nur einen Stecken in die Speichen.
Sagt Andreas Schieder. Christoph Leitl, sehen Sie diese Politiker der, sagen wir, alten Schule? Das erinnert mich, was er gesagt hat, an die Gründerväter der EWG, die dieses Friedensprojekt vor Augen hatten, die Aussöhnung Frankreich und Deutschland. Sehen Sie solche Menschen momentan an der politischen Spitze Europas?
Es gibt sie, aber es wird ihnen schwer gemacht. Es gibt so viel Engagierte, aber dann gibt's ein, zwei, die hinten aufzeigen und sagen, da sind wir dagegen. Und nachdem in wichtigen Dingen Einstimmigkeit ist, lähmt das Ganze.
Die Speichenschmeißer.
Ja, die Speichenschmeißer. Und die sind oft sehr egoistisch, ja. Wenn es um eine faire Besteuerung gibt, ja, dann tun sich ein paar dieser Steuerinseln, die es da gibt, ja, tun sich aufregen und sagen, nein, das wollen wir nicht. Malta und andere Dinge. Nein, da fehlt's an solidarischen Geist, da fehlt's an Gemeinsamkeit. Mir hat aber gefallen, sowohl was Martin Ohneberg gesagt hat, der eine unternehmerische Aktivität fordert. Ich glaube, es ist wichtig, etwas Positives zu bewirken, nicht nur in der Analyse zu verharren, sondern sagen, wo wollen wir hin und wie kommen wir dorthin, wo wir hinwollen. Und das Zweite, das Andreas Schieder gesagt hat, nämlich die Innovation. Innovation und Kreativität ist eine der ganz, ganz großen Stärken, die uns von der Geschichte, von der Kultur in die Wiege gelegt worden ist. Wir können weltweit vorhandenes Wissen kombinieren und daraus Innovation erzeugen mit Kreativität, aber auch aufbauend auf einem Bildungssystem, das die Stärken fördert und nicht einfach einen vorgegebenen Lernstoff vermittelt.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Christoph Leitl ist bei uns zu Gast. Herr Leitl, der Mario aus Rankfeld schreibt wirklich ein hochspannendes Mail. Er nimmt nämlich die Metapher Fußball auf und hat mehrere Unterschiede. Nur den ersten nehme ich heraus. Der Unterschied: nicht freiwillig. Es gab eine Idee der Kernstaaten, schreibt der Mario, und die anderen wurden gelockt, überredet, mehrfach abgestimmt. Irland, sogar Griechenland, mit gefälschten Papieren eingeladen. Der Grundstock ist marode, schreibt der Mario. Hat er im Grundzug recht, dass die Basis spröde wird? Der Aufbau?
Wie die Europäische Union gegründet worden ist, war Nachkriegszeit, es war der Eindruck des Krieges, der Zerstörung, des Not, des Todes, der Leiden, der Vertreibung, das war allgegenwärtig. Und die Bedrohung durch den Kommunismus. All das ist heute eigentlich nur mehr Geschichte und in den diversen Dokus erfahrbar. Was motiviert uns, dass wir zusammenhalten, dass die Basis nicht brüchig wird? Erstens, wir sind nur mehr als Europäer 7% der Weltbevölkerung. 7%, die aber ein Viertel der Weltwirtschaftsleistung, aber 50% der Weltsozial- und der Weltumweltleistungen haben. Wenn wir das erhalten wollen, müssen wir auch in Zukunft zusammenstehen, zusammenhalten, und dann darf es keine Zuweisungen geben. Vom Westen nach Osten, vom Norden nach Süden. In einer Familie soll man alle Dinge ansprechen, aussprechen, durchaus manchmal auch mit harten Argumenten. Aber man muss wissen, letztendlich muss man immer zusammenhalten und man muss dafür sorgen, dass ein gutes Klima in der Familie eine Selbstverständlichkeit ist.
Dann anschließend die Analyse von Martin Onneberg, Präsident der IV, Industriellenvereinigung. Er sagt, wir brauchen in Europa mehr Selbstbewusstsein.
Und wir müssen uns auf unsere Stärken in Europa mal besinnen. Wir müssen uns klar sein, dass wir nicht das kleine Europa sind. Wir müssen mit geschwellter Brust auftreten. Das schaffen wir leider Gottes schon lange nicht mehr. Auch die Kommission und auch der Rat. Ich habe immer das Gefühl, wir entschuldigen uns für alles. Wir müssen Themenführerschaft haben. Wir müssen in der Technologie, in der Innovation einfach führend sein. Wir haben viele, viele tolle Unternehmen. Aber am Ende des Tages stellen wir uns immer als das kleine Europa dar.
Sagt Martin Onneberg. Als ich das heute geschnitten habe, wurde ich sofort an die Brexit-Diskussion erinnert, weil was uns der Herr Johnson, uns meine ich jetzt als EUler, zumutet ist, geht er mittlerweile auf kaum mehr eine Kuhhaut. Müssten wir im Sinne von Onneberg da auch einmal auf den Tisch hauen?
Ich glaube, dass das maßvolle Verhalten der Europäischen Union klug und richtig ist. Man soll sich nicht auf eine Ebene mit Pokerspielern oder mit Desperados stellen. Das sage ich ganz offen und auch brutal, weil das das Einzige ist, was vielleicht der Herr Johnson versteht. Wenn er sich selber ins Knie schießen will, dann soll er es tun. Er ist gewählt worden. England ist eine Demokratie immer noch und daher ist es an den Engländern, das zu tun. Aber Rosinen picken geht nicht, so ungefähr. Wir wollen am gemeinsamen Markt teilnehmen, aber im Übrigen die Spielregeln nicht beachten. Das kommt nicht in Frage.
Und zum Schluss noch ein breiter Gedanke vom Präsidenten der Industriellenvereinigung, von Martin Onneberg. Wie ich gesagt habe, es geht um die Türkei und Russland.
Wir brauchen ein gemeinsames Europa. Wir brauchen eine Antwort, meiner Ansicht nach. Wie werden wir durch intelligente Freihandelsabkommen beispielsweise Türkei und Russland zu uns dazu nehmen? Ich rede nicht über Vollmitgliedschaft, aber ich rede über einen großen Wirtschaftsraum. Nur dann können wir entsprechend stark sein. Was machen die Asiaten? Und ich würde nicht einmal das Buch von Christoph Leitl aus China, ich würde es weiterziehen, Asien, am Ende des Tages, da gehört Singapur und ganz andere Länder noch dazu. Die machen das strategisch. Die Chinesen investieren in Osteuropa, bauen Brücken. Die Chinesen machen sich Gedanken, wie sie die Seidenstraße nach Europa bringen, um die Logistik sozusagen günstiger und direkter zu machen. Was macht Europa? Überhaupt nichts. Wir überlegen uns, kartellrechtlicher Natur, wir lassen große Konglomerate und so weiter nicht zu, aufgrund des Wettbewerbs. Und auf der anderen Seite haben wir Länder, die einfach strategisch vorgehen.
Sagt der Martin Onneberg. Was tun wir mit der Türkei, was tun wir mit der Russland?
Erstens, ich stimme Martin Onneberg in weiten, weiten Passagen zu. Zweitens, Türkei und Russland sind auch Mitglied in der Europäischen Wirtschaftskammer, also meine Mitglieder. Ja. Und ich bin ständig in Kontakt mit ihnen. Und ich versuche sozusagen, Dialog über die Wirtschaft aufrechtzuerhalten, wo es politisch oft nur mehr Schuldzuweisungen gibt. Mir schwebt vor, eine Freihandelszone, also ein freier Handel zwischen Lissabon und Vladivostok, das heißt Russland, Ukraine mit einbinden, nicht beschimpfen, nicht mit wechselseitigen Sanktionen, die allen schaden, schlussendlich den Menschen, sondern die uns gemeinsam stärken. Dass das andere große Kontinente vielleicht mit Misstrauen und Argwohn sehen, mag schon sein, aber das ist die Eigenständigkeit, die ich von Europa eigentlich verlange. Also sowohl mit Russland zu kommen wieder, die sind ja mit uns durch Geschichte, Kultur, Religion und so weiter sehr stark verbunden. Flugstunden, 2 bis 3 Stunden von nicht von Bregenz, aber immerhin von Wien entfernt. Also wir haben alle Möglichkeiten, uns gemeinsam zu stärken, und es ist meine tiefe Überzeugung, dass nur durch Dialog und menschliches Vertrauen auch politische Probleme lösbar sind.
Auch mit der Türkei?
Auch mit
dem Herrn Erdogan?
Schauen Sie, ich habe mit den türkischen Wirtschaftsvertretern gesprochen. Die sagen, bitte brecht's nicht alle Kontakte mit uns ab. Erdogan wird eines Tages vorbei sein. Abgebrochene Brücken lassen sich aber nicht mehr so schnell reparieren. In dem Moment, wo ihr Brücken abbrecht, müssen wir sozusagen ins Lager Erdogan hinein, und dann wird der Graben noch vertieft. Schauen wir, dass wir über diese schwierige Phase, die es ohne Zweifel ist, auch ich leide darunter, nicht persönlich, aber als politischer Mensch, dass wir schauen mit allen, jetzt könnte man sagen, Menschenrechtsverletzungen in China und, mit allen müssen wir, wie Hans-Dietrich Genscher gesagt hat, mit allen Handel treiben, aber niemals darauf vergessen, unsere Werte zu vertreten.
Christoph Leitl, danke, dass Sie bei mir zu Gast waren. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Herr Neustädter.
Auf eine weitere Sendung mit Ihnen. Dankeschön. So, was haben wir noch? 15 Sekunden Zeit. Morgen. Wie Corona-müde sind wir? Die Politik versucht erneut mit Appellen an Bevölkerung. Kann das noch funktionieren? Wie wird sich das entwickeln? Es gibt eine Prognose, die der Niki Popper, der Simulationsforscher, für uns erstellen wird. Ich habe den Interviewtermin in einer halben Stunde mit ihm. Bis morgen, 13 Uhr.